Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Net. Heute mal etwas schneller. Und auf der anderen Leitung sitzt der
völlig überfahrene Florian, der auch den Echte-Papas-Podcast macht und völlig aus dem Konzept ist. Aber hey, zusammen sind wir die
echten Papas. Ja, total aus dem Konzept gebracht. Tut mir total leid, Flo, aber ich wollte auch mal Erster sein.
Finde ich cool.
Immer bist du der Erste.
Ja, das ist auch, finde ich auch, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich davon halten soll, aber ich bin überrascht, positiv überrascht und ne, ich finde ja, neue Wege gehen auch eigentlich immer ganz, ganz nett. Apropos neue Wege, schön, dich hier zu sehen wieder, auch wenn wir in derselben Konstellation sitzen, aber eine Frage, die mir in den letzten Tagen so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, wie haltet ihr, du und deine Familie, das eigentlich so mit ja, Nachhaltigkeit, ich will nicht sagen Umweltschutz, sondern eher so Ressourcen.
Naja, total wichtiges Thema und auch ein ganz aktuelles Thema bei uns. Ich meine, meine Kinder sind ja schon älter, ne? 12 und 15 und der 15-Jährige war auch schon, als es noch ging, auf den Friday for Future-Bewegungen und Demos und klar wurde das bei uns diskutiert und letztendlich muss ich immer sagen, haben wir oder ich immer ein schlechtes Gewissen zwischen dem, was man machen sollte und dem, was man vielleicht auch aus Bequemlichkeit dann macht, ne? Also zum Beispiel duschen, ne? Also wir wissen irgendwie, Wasser, bei uns ist Wasser irgendwie in ausreichender Menge vorhanden. Wir wissen aber auch, dass es in anderen Teilen der Erde ein knappes Gut ist. Und im Grunde, wenn man einmal am Tag duscht, ist ja eigentlich auch schon total zu viel, oder? Manchmal dusche ich sogar zweimal und dann würde es eigentlich reichen, irgendwie eine Minute unter der Dusche zu stehen, dann bin ich eigentlich schon sauber. Und aber weil es immer so schön warm ist, du weißt, ich bin ja ein Warmduscher und auch ein Warmlangduscher, steht man da echt Gefühlstunden unter der Dusche und ab und zu ereilt einen dann natürlich schon das schlechte Gewissen. Und bei meinem Sohn ist es genauso. Also, und da gibt's auch, oder Mülltrennung, ne? Also, ich arbeite ja in erster Linie für Men's Health, da machen wir viel Selbstversuche. Da habe ich zum Beispiel mal eine Woche versucht, plastikfrei zu leben. Boah, war das schwierig, ne? Das fängt ja schon im Supermarkt an mit den verpackten Biogurken, die einen dann so Gewissensbisse die Gurke hat mir Gewissensbisse zugeführt, sozusagen. Bildlich ist das auch sehr schön. Ja, also, es ist ein großes Thema und da kann man sehr viel drüber sprechen.
Okay, ich merke schon, du bist so ein halber Aktivist, wenn man, also so halb Aktivist. Wir haben heute oder ich habe mal einen, ich behaupte jetzt mal richtigen Aktivisten eingeladen und zwar, weil du das Thema Wasser auch ansprachst, dass das ja eigentlich kein typisches Privileg ist, ne? Oder doch, es ist ein typisches Privileg und wir sehen das als selbstverständlich an, aber eigentlich in Teilen der Erde ist es nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und darum möchte ich hier mal Micha Fritz vorstellen. Micha Fritz, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, ist Mitbegründer der All-Profit-Organisation Viva Con Agua. Und Viva Con Agua setzt sich seit 2006 für sauberes Trinkwasser, Hygieneeinrichtungen und sanitäre Grundversorgung überall auf der Welt ein. Und vor allen Dingen eben in Ländern wie in Afrika. Und wie und warum bezeichnet sich selbst als Aktivist, warum er unermüdlich dafür kämpft und wie er auch so generell mit dem Thema Familie und Aktivismus und Nachhaltigkeit heute und morgen und was er seinen Kindern so mitbringt, wie er damit umgeht, das verrät er uns jetzt gleich selbst mal.
Ja, cool. Also du hast mich gerade als Mini-Aktivist bezeichnet, das muss ich leider von mir weisen, ich wäre so gerne, aber es ist toll, dass wir heute mal einen richtigen Aktivisten dabei haben. Ich freue mich drauf.
Herzlich willkommen, Micha.
Ja, hi, schön, dass du da bist.
Du bist gerade ziemlich im Stress, wie man so mitkriegt und hört und hast auch ganz viel auf dem Zettel. Überhaupt ihr bei Viva Con Agua habt viel auf dem Zettel. Womit beschäftigt ihr euch jetzt eigentlich so aktuell tagtäglich? Was treibt euch an?
Moin, thanks for having me. Die Deutschen haben nicht so einen geilen Satz dafür. Ich hab schon gesagt, dass die Kinderschrei-App im Hintergrund extra für den Podcast angemacht wurde. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, deine Frage, je nach Person, glaube ich, und nach dann Potenzial, Skillset, gibt es unterschiedliche Personen, die unterschiedliche Projekte oder Unternehmungen sich kümmern. Bei Viva Con Agua, wir als ja, Gründer, die da so reingerutscht sind, dürfen uns ja mehr oder weniger übergeordnet um alles kümmern, wobei wir lernen müssen, abzugeben und gar nicht mehr so viel selber zu machen, weil es gibt viel bessere Leute und für einzelne Bereiche, sondern eher den Leuten zuzuarbeiten. Also eigentlich sind wir gerade sehr in so einem Lernprozess, habe ich das Gefühl, also vor allem, ich kann von mir sprechen, dass man versucht, nicht mehr Dinge selber zu machen, sondern versucht, den anderen zuzuarbeiten, mit Kontakten, mit vielleicht ein bisschen Expertise, mit Know-how oder Kommunikation und rausgeht aus diesem operativen Hamsterrad, wo man immer alles selber macht, weil man denkt, man kann es irgendwie gut oder so. Und ja, da versuche ich gerade so ein neues Lernfeld für mich sozusagen.
Michael, magst du vielleicht, also Viva Con Aqua ist vielen wahrscheinlich ein Begriff, aber ich gehe mal davon aus, es gibt immer einen, der sagt so Viva Con was. Magst du es in 3 Sätzen einmal ganz kurz erklären, eure Idee vielleicht, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter ist, aber dass wir alle mit abholen können?
Sehr, sehr gerne. Da sind mir 2 Sachen eingefallen, weil Viva Con was? Hast du gesagt, das hat mal Wu-Tang Clan hat mal gesagt, Viva Con, whatever he said, als ich ihm Viva Con Aqua vorgestellt habe und er dann einen Shoutout machen sollte. Und das andere war wirklich, als wir es gegründet haben, alle so Bon Aqua und wir sind, nee, eher das Gegenteil. Also wir kümmern uns darum, dass alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, oder das ist unsere Vision. Wir haben uns vor 15 Jahren gegründet, ein kleiner gemeinnütziger Verein aus St. Pauli, der mittlerweile in 8 Ländern ist, und mehrere Social Businesses gegründet hat, weil wir der Meinung sind, dass Social Business eine sehr gute Ergänzung zu klassischem Spendensammeln ist. Klassisches Spendensammeln war eh nicht so unser Case, sondern wir haben halt versucht, Pfandbecher zu sammeln auf Musikfestivals, sind auf die ganzen Tourneen gegangen mit Ärzte, die haben sich auf den Bühnen abwerfen lassen, 4000 Becher sind auch hochgeflogen. Wir haben ein eigenes Wasser, ein eigenes Klopapier, ein eigenes Kunstfestival, und versuchen mit, ja, so freudvoll, leichtfüßig und spaßig wie möglich soziales Engagement und ja, vielleicht eine gerechtere Verteilung von Ressourcen zu ermöglichen in dieser Welt, und haben so circa 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt, vor allem in Ostafrika, Indien, Nepal, sind in Deutschland formal juristisch eine Stiftung, gemeinnützige Verein, gemeinnützige GmbH, das ist Goldeimer, genau, Millertor Gallery gibt es noch und so weiter, also ihr seht, ein wilder Kosmos.
Von Viva Con Aqua mal zum privaten, Micha. Du bist ja schon Vater einer Tochter, die ist jetzt, glaube ich, 3,5, und ihr bekommt jetzt noch einmal Nachwuchs. Heißt also, ja, also Flo hat ein Kind, ich habe 2 Kinder, ich weiß, was das bedeutet.
Korrekt.
Was da. So. Also man ahnt es vielleicht schon vom Hörensagen und so. Die Frage ist jetzt, wird sich da irgendwas an deinem sozialen Engagement verändern? Hast du da einen Plan schon, wie es zu viert läuft und wie man da das Viva Con Aqua Engagement irgendwie parallel laufen lassen kann? Oder sagt ihr einfach so Sprung ins kalte Wasser?
Oh, kommen auch viele Bilder ins Kopf. Also erstmal muss man sagen, ich habe Viva Con Aqua hauptberuflich ehrenamtlich aufgebaut, aber seit langem ist es mein Job. Also es ist zwar auch ein Engagement und es geht über einen Job vielleicht hinaus, aber ich bin festangestellt, ich verdiene 4.000 Euro brutto bei Viva Con Aqua, und das heißt, das ist meine Arbeit. Es ist aber kein 9-to-5-Job, so, und das war es auch noch nie. Und ich glaube, so wie es mit der Familie bei mir ist, war es auch mit Viva Con Aqua. Man ist so, dieses Materia von Level zu Level passt ganz gut. Man hat so das, irgendwann ist man aufs erste Festival, dann aufs zweite, dann hat man Festivals langsam verstanden, dann kam das Social Business Wasser dazu, dann irgendwann kam die Kunstwelt dazu, dann das Klopapier. Man versteht so dann die neuen Games, und ich würde jetzt sagen, ich bin langsam angekommen, Vater zu sein für eine 3,5-jährige Tochter. Das heißt aber nicht, dass ich Vater für eine 3,5-jährige Tochter und ein Neugeborenes bin, sondern das werde ich erst peu à peu. Und für mich war Viva Con Aqua immer diese Karotte, auch wenn die Karotte farblich und jetzt von der Produktwelt vielleicht nicht so richtig passt oder so. Aber du rennst, ich bin der Esel und ich renne dieser scheiß Karotte hinterher. Weil gerade wenn ich es verstanden habe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Karotte, dann hat sich Viva Con Aqua schon richtig weiterentwickelt. Und so ist es bei Kindern für mich auch so. Die sind halt jeden Tag neu, die haben jeden Tag andere Bedürfnisse, so trotz vielleicht in der Struktur, die man ihnen vorgibt. Und von daher, um deine Frage endlich mal zu beantworten und nicht politisch da zu antworten, die ganze Zeit sozusagen, ja, es ist das kalte Wasser, und Es wird auch weiter herausfordernd sein, weil unser Leben einfach, meine Frau ist halt auch Aktivistin, arbeitet auch bei Leo Knapper, verantwortet da diesen Kunst- und Kulturbereich. Und wir versuchen, dieses ganze Familienleben auch sehr fair aufzuteilen. Das heißt, wir haben auch irgendwie wirklich alle Jobs analysiert, die es jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, wöchentlich, täglich gibt. Und am Anfang war es eine sehr ungerechte Aufteilung und werden immer langsam gerechter. Bedeutet aber natürlich einfach einen Arsch voll Arbeit und sehr, sehr wenig Zeit für abseits Viva und Family oder abseits Family und Viva. Hm.
Jetzt ist das, was du ja beschrieben hast, eigentlich nichts anderes als ein stetiger Wandel beziehungsweise eine Weiterentwicklung vieler Dinge. So, und sozialer Wandel wäre Stichwort, ist gerade so ein wichtiges Thema, was uns nicht erst seit Corona ja eigentlich beschäftigt. Im Grunde genommen ist es eher schon ein bisschen verstärkt worden dadurch. Ich finde, dass vor allen Dingen gerade als Eltern so ein Wandel, so ein sozialer Wandel ja sehr viel beschäftigt. Wie bist du Teil des Wandels gekommen und wie können Eltern dem sozialen Wandel, den wir gerade innewohnen, beitragen?
Ich glaube, indem sie Perspektivenvielfalt offerieren, indem sie Kinder, wenn sie zum Beispiel meckern, dass sie was nicht essen wollen, einfach aufzeigen, wie vielleicht weltweit die Nahrungsmittelsituation ist und wie viele Länder es gibt, in denen Kinder nicht ansatzweise auswählen können. Ich meine, wenn mein Kind mir irgendwas erzählt von wegen, dass es was nicht trinken will oder so, dann habe ich ein fünfjähriges Kind in Ruanda vor Augen, das seinen Kanister selber hochtragen muss. Das sind einfach andere Lebensmöglichkeiten. Und ich glaube, diese Diversität zu offerieren und offen zu sein für neue Lebensentwürfe, ne? Ob das ist, dass man mal als Mann einen Rock trägt oder ein Kleid, um seiner Tochter oder seinem Sohn zu zeigen, ey, das ist auch völlig okay. Also einfach wirklich, ich glaube, eine Offenheit zu zeigen und immer wieder die Werte zu vermitteln und Plastik aufklären. Ey, ich finde es halt so krass, ne? Also ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist und so, aber ich rede mit meiner Tochter sehr. Also was habe ich ihr neulich? Individualverkehr habe ich ihr erklärt. Ich meine, die ist 3,5, ne? Und ich rede mit ihr über Individualverkehr. Ich rede mit der halt relativ normal, wie ich mit euch auch rede, ne? Und ich glaube, die checkt halt alles. Also so mein Gefühl ist, die checkt alles. Also so, ich war nie so dieser Hade Dude Gade Gute Gute Butchi Gachi Typ, so, sondern ich habe eher relativ normal mit der geredet. Und ich glaube, dass Kinder so alles checken, so, und am Ende checken sie halt vor allem von dir und kopieren dich ja oder lernen von dir und übernehmen deine Fehler. Und wenn du den Müll nicht trennst, dann lernen sie es auch nicht machen. So. Also am Ende fängt alles wieder bei dir an. Dieser bekannte Spiegel, ich glaube, das ist halt super krass bei Kindern. Und deswegen ist es aus meiner Sicht die Auseinandersetzung mit sich selbst wieder.
Also der soziale Wandel, der bei ihm selber beginnt, im Grunde genommen.
Absolut. Wie willst du irgendjemanden beeindrucken in dieser Welt, wenn du nicht selber vorangehst? Also das ist so, ich meine, mein Vater war beim Militär, ne? Und ich bin jetzt nicht so ich bin eher so auf der pazifistischen St. Pauli-Seite des Lebens vielleicht. Wobei, es gibt auch eine andere St. Pauli-Seite, egal, das ist eine andere Geschichte. Wir hatten ein Learning von seiner Militärzeit mitgegeben, der hat gesagt, alles, was du Leuten befiehlst, solltest du selber schon mal gemacht haben. Und ich glaube, das so übertragen auch auf Kinder, dir sollte einfach bewusst sein, was du ihnen erzählst. Und die Kinder merken einfach Authentizität. Ja, und ich wäre froh, hätte ich viel mehr Guidance gehabt bei diesem ganzen Vaterwerdprozess. Also muss ich wirklich jetzt so in der Retroperspektive, also wie so ein geiler Vaterkurs. Ich frage mich, warum gibt es das nicht wirklich? Bestimmt gibt es irgendwo sowas, aber so How to be a Father Academy, wo du ein bisschen gewaltfreie Kommunikation kriegst, wo du einfach mal so eine Art Mentorship bekommst, irgendwie ein alter Vater, der schon 15, 20 Jahre auf dem Buckel hat, als Vater sein. Und dich coacht quasi. Also sowas hätte ich mir wirklich gewünscht. Weil
ich muss einmal kurz nachhaken. Du hast gerade ein Beispiel genannt, so von wegen, dass Väter auch ruhig mal einen Rock tragen können. War das jetzt tatsächlich nur ein Beispiel aus der Theorie oder lebst du das auch vor?
Ja, also ich trage heute kurze Hose und T-Shirt. Ich habe aber auf jeden Fall schon mal ein Kleid getragen, das letzte Mal in Bulungula in Südafrika, im Projektgebiet. Weil ich eine Wette verloren habe, musste ich einen Spendenlauf im Kleid machen. Da geht es ja auch gar nicht, ich glaube, da geht es ja auch um so eine Natürlichkeit im Umgang damit. Nicht so, montags 9 bis 10 trage ich jetzt ein Kleid, also ne, so, sondern wirklich einfach, dass es völlig normal ist, dass einfach deine Tochter dich darin mal sieht. Und dass es nicht immer dieses gleiche Bild ist. Hey, das ist halt brutal, wenn dir die ganzen Kinderbücher, ich meine, ihr kennt den Quatsch. Immer Feuerwehrmann. Ich gender jedes Kinderbuch, ja, und dazu hast du dann noch irgendwie Native American, also was du quasi das andere Wort, das du ersetzt, so. Das heißt, wie viele Bücher du einfach anders lesen solltest, weil sie irgendwie eine falsche, oder nicht eine falsche, aber eine veraltete oder eine nicht diverse Lebenswirklichkeit zeigen. Und dann hast du zwar Feuerwehrfrau gesagt, trotzdem ist es ja aber gezeichnet immer der Mann. So, und ich glaube, da ist in unserer Gesellschaft eine große Anstrengung noch für Menschen wie Herrn Merz zu vollziehen.
Ist das etwas, was dir jetzt tatsächlich erst so klar geworden ist, seitdem du Vater geworden bist? Oder anders gefragt, also du hast ja gerade erzählt, Viva Con Agua gibt es seit 15 Jahren. Du bist im Grunde ja seit Anfang an dabei. Und seit 3,5 Jahren bist du ja jetzt ja auch Vater. Hat sich da aus deiner Sicht als Aktivist nochmal was verändert?
Gute Frage. Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall nochmal so eine tiefere Ebene, so wofür man es macht nochmal. Es kam nochmal so eine persönliche Ebene dazu. Also ich habe mich ja vor allem für ein Thema engagiert bisher, wo ich ja noch nie Überschneidungspunkte hatte. Also ich hatte noch nie die Situation, kein Wasser zu haben. Ich habe hier 2 Flaschen rumstehen und einen Kaffee. Zwar kalt, aber egal. Und ich hatte immer ein Klo. Ich hatte immer Hygienemasken. Es war nie irgendwie Thema so. Und jetzt natürlich mit so einem Kind macht man sich schon noch mal anders Gedanken und weiß natürlich auch, ey, fuck, Alter, wie geil die aufwächst. Also die hat halt alles. Der fehlt halt nichts. Die hat eine Lego-Kiste, so, mehr braucht die auch nicht. Und der fehlt halt nichts. Jeder Zugang, jedes Menschenrecht, das es auf diesem Planeten gibt, hat meine Tochter. Die hat jetzt schon 3 Kontinente gesehen. Also völlig absurd. Ne? Und da wird es einem schon nochmal bewusst, welche Privilegien wir eigentlich so tagtäglich haben. Und die sind mir in den letzten Jahren sehr viel bewusster geworden. Und auch, klar, diese ganze Vorbildfunktion. Ich hatte wirklich echt coole Kolleginnen. Schaut da die ganze Anna Lafons, Tanja, Wonjiro, Claudi Ecke und so. Bei denen habe ich mich auch alle entschuldigt, weil ich dieses Sexismus und auch Gender-Thematiken und Feminismus erst jetzt langsam ansatzweise verstehe und die es mir eigentlich schon vor 10 Jahren reingeprügelt haben. Ich da aber nicht so weit war einfach. Ich war da, ich habe nicht die Hausaufgaben gemacht, ich habe nicht die Extraschichten gemacht, die wir, glaube ich, machen müssen, um unsere eigenen Ismen zu überprüfen. Und als Vater hast du natürlich dann nochmal eine andere Verantwortung, dass du es einfach nicht reproduzierst, ne? Also und quasi das alles wieder vorlebst. Und deswegen auch da, glaube ich, ist der Spiegel nochmal wichtiger geworden. Mhm.
Wie können wir unsere Kinder auf diese neuen oder diese Privilegien vorbereiten, beziehungsweise dass wir Menschen auf die Ressourcen der Erde achten müssen und sie eine größere Verantwortung im Leben tragen werden?
Vorbereiten, ich glaube, du kannst ihnen nur diese uneingeschränkte Liebe und einfach geile Dinge mit auf den Weg geben. Vorbereitet sein, also ich war nicht vorbereitet aufs Leben, ich hatte nicht mal eine E-Mail-Adresse. Also auf dieses Ganze, was mit Viva Con Agua gekommen, nichts war ich vorbereitet. So, und trotzdem habe ich irgendwie ein geiles Urvertrauen von meinen Eltern mitbekommen und musste mir nie, ja, ich meine, ich bin Bildungsbürgertum aus dem Schwabenland und mein Vater war Arzt, ne, also goldener Löffel to the fullest. Deswegen konnte ich ja auch, sage ich mal, lange ehrenamtlich mich engagieren und so weiter. Ich glaube, auch da wieder vorleben, so, und sich einfach um der eigenen Privilegien klar sein und dann ein bisschen was von diesen Privilegien teilen. Das Spannende bei Privilegien ist ja nicht wie bei Ressourcen. Wenn du Ressourcen hast und die teilst, sind die ja zum Teil bei dir weg. Ja, also wenn du jetzt 500 Euro Ressource spendest jeden Monat, dann sind die weg. Wenn du Privilegien teilst, dann sind die nicht weg. Die hast du immer noch. So. Wenn du einfach mit anderen Leuten deine Privilegien teilst und die daran partizipieren lässt, dann hast du die immer noch. Du bist immer noch ein weißer Cis-Mann. So. Und du hast dich trotzdem eingesetzt für irgendeine marginalisierte Gruppe. So, aufstehen, Zivilcourage zeigen, sich irgendwo engagieren, die Kinder einfach ganz normal, selbstverständlich da mitnehmen. So irgendeine Künstlerin im Umfeld supporten, die gerade durch Corona irgendwie hasselt. So dieses im Kleinen, so das klingt immer so wenig, aber so viel wert, irgendwie eine alte Frau, alten Mann, der komplett in einer anonymisierten, entsozialisierten Situation gerade lebt, mit dem Zeit verbringen, mit dem auf den Spielplatz gehen. Das ist sogar für dich geil, weil du kannst am Handy rumdatteln und der Alte wird sich um dein Kind kümmern. Oder die Alte. Das war jetzt aufs Alter bezogen, nicht auf die Alte und der Alte. Ja. Aber ich glaube sowas, also sich da nochmal überlegen so und einfach auch an die jungen Leute, ey, gründet irgendwas. Gründet irgendwas mit soziopolitischem Mehrwert. Macht ihr ja auch. Ich meine, echte Papas geht ja auch darum, dass man halt vielleicht andere Projektionen hat von Papa sein und eine andere Reflexion auf das Papa sein und nicht diese vielleicht es ist natürlich auch eine Zeit, in der es gar nicht mehr so einfach ist, Papa zu sein oder Mann zu sein, weil du so komplex bist, ne? Und die Projektionen sich so verändert haben. Früher musstest du halt irgendwie so ein harter Typ sein und so, und jetzt musst du auch mal reich sein, jetzt musst du dies sein, jetzt musst du Geld nach Hause bringen, musst aber auch zur gleichen Zeit die Kinder wickeln und so weiter. Es wird einfach komplexer. Und wer hilft dir dabei? Zum Beispiel der echte Papa-Podcast. Voll geile Werbung für euch eingesprochen, ne?
Also, aber abgesehen davon, von dieser Vorbildfunktion, die man haben muss sozusagen, weil Kinder halt nachahmen, hast du auch noch Tipps, die vielleicht schnell umsetzbar sind zum Thema nachhaltigen Umgang mit Ressourcen für die Kinder? Also du hast ja schon gesagt, du sprichst mit deiner Tochter im Grunde wie mit einer Erwachsenen. Wie schaffst du es noch, dass du sie sozusagen sensibilisierst für dieses Thema? Geht ihr zusammen zum Altglascontainer oder gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst?
Ich muss gestehen, bei Mülltrennung bin ich richtig schlecht. Da kriege ich auch immer zurecht einen Einlauf von meiner Frau, die sagt, du willst Aktivist sein, lacht sich tot darüber. Ich meine, das fängt schon, glaube ich, an, mit auch das Umfeld zu sensibilisieren, die Omas und Opas. Also wir waren da relativ straight. Die soll nicht die ganze Zeit 1000 Sachen geschenkt bekommen und muss im Überfluss leben. Die sind noch zuckerfrei mit 3,5. Ne? Wir haben einfach gesagt, das brauchst du nicht und so. Und dann muss man halt einmal bei Oma und Opa eine harte Ansage machen und genauso auch bei Spielzeug. Die braucht halt keine 5 Spielzeuge zu Weihnachten, sondern 2 reichen halt auch. Ne? Und die Liebe wird ja nicht über die Geschenke, sondern das, was zum Beispiel bei Geschenken ich sehr spannend finde, ist, dass ganz oft ich das wahrgenommen habe, dass Menschen, wenn sie zu viel geschenkt bekommen, überhaupt keine Wertschätzung für das einzelne Geschenk mehr haben. Und sie reißen eins auf und reißen sofort zum nächsten auf, beschäftigen sich aber gar nicht damit. Das heißt, einfach ein Geschenk, dann sich damit beschäftigen und dann vielleicht am nächsten Tag eher die Geschenke. Also wenn man diese 15 Geschenke zu Weihnachten und Geburtstag, ist ja auch okay, wenn man einfach so ein großes Umfeld hat, aber dann halt jeden zweiten Tag eins aufmachen oder jeden. So, aber ich möchte aber auch weg davon kommen, dass ich jetzt hier so der Ratschlagtyp bin, weil ich bin, glaube ich, auch einfach nur ein Trottel, der da reingewachsen bin und ganz viele Ebenen, wo ich auch, zum Beispiel, ich arbeite halt sehr, sehr viel mit auch dem mobilen Endgerät Handy und da schäme ich mich fast täglich, dass meine Tochter irgendwas von mir will und ich daddel an dem Ding rum oder mache eine scheiß völlig irrelevante aus Sicht der Beziehung von mir zu meiner Tochter Insta-Story, irgendein Quatsch oder so, ja, wie dann eine Werbung für echte Papas, ist natürlich voll gut, nur hat für meine Tochter keinerlei Bedeutsamkeit. Und, ne, also ich will nur diese andere Seite auch nicht, dass es dann irgendwie so glorifizierend hierher kommt, weil ich dann irgendwie so, ihr wisst, was ich meine.
Auf jeden Fall. Aber wo du das gerade sagst, gibt es eine Grenze zwischen Elternsein und dem, was du tust? Ich nenne das jetzt mal Aktivist, weil du es selber auch benutzt hast, das Wort. Gibt es da irgendwas oder geht das so fließend über? Oder gibt es etwas, wo du sagst, nee, eigentlich verdamme ich das zu Hause, möchte ich lieber der Micha, der Papa Micha sein? Weil du sagst gerade mit Handy rumdaddeln und so, das ist halt auch nicht so geil.
Ja, also wir haben halt eine sehr absurde Lebenswirklichkeit seit 2 Jahren, weil wir ausgewandert waren nach Los Angeles, dann kam Corona und dann sind wir da quasi geflüchtet sozusagen aus L.A. Mehr oder weniger letzten Flieger, dann waren wir bei der Schwiegermutter lange. Das heißt, ich habe einfach seit dieser Zeit nicht einmal normal gearbeitet, sondern bin immer in einer Lebenswirklichkeit, wo halt Kind, also sie kommt halt zuerst. So, ich habe diese Lebenswirklichkeit, ich kann mir das rausnehmen und wenn Leute damit echt ein Problem haben, dann sollen sie nicht mit mir zusammenarbeiten oder so, aber ich habe, dadurch, dass ich auch diese operativen Sachen abgegeben habe, habe ich den Luxus, eigentlich nur noch in Calls zu sein, wo ich Leuten zuarbeite oder mal so zuhöre und dann kurz was beisteuere und im Nachhinein eine WhatsApp schreiben kann oder, aber ich bin nicht in Charge bei Sachen und deswegen kann ich ganz gut in Charge bei meiner Tochter sein. Meine Frau kann das zum Beispiel einfach nicht, die will in einem Büro sitzen und also in einem abgeschlossenen Raum mit einem Fokus und so weiter und kann, braucht eine halbe Stunde, um sich wieder zu fokussieren. Deswegen arbeitet sie aber auch viel strukturierter und bei mir ist es egal. Aber ich merke nach 1,5 Jahren, ich bin so am Arsch. Einfach. Ich bin müde, diese Belastungsgrenze ist einfach zu krass. Dieses immer umswitchen und irgendwie dem ganzen Wahnsinn da gerecht werden wollen, ist einfach unmöglich.
Aber merkst du, dass sozusagen einmal deine Rolle als Aktivist und einmal deine Rolle als Vater, dass die so ein bisschen widersprüchlich sind? Also, dass du das, was du als Aktivist eigentlich gerne umsetzen möchtest, in deiner Rolle und im Alltag als Vater nicht immer umsetzen kannst, aus Bequemlichkeit, aus Zeitnot oder so? Also, gutes Beispiel vielleicht Wickeln, ne? Macht ihr Stoffwindeln oder macht ihr Wegwerfwindeln?
Ganz klar Wegwerfwindeln. Allerdings bin ich da auch drüber so ein bisschen. Ich halte es da ein bisschen wie Luisa Neubauer, die das relativ klar sagt. Sagt, ist alles cool, was ihr individuell macht und so weiter. Aber die Verantwortung haben die 100, 200 größten Firmen dieser Welt, die Entscheidungsträgerinnen aus Obama, Merkel und Co. Wir reden über strukturelle Probleme. Der Klimawandel ist kein individuelles Problem. Es ist nicht euer Problem. Und es ist auch nicht das Problem der echten Papa-Hörerinnen, so da draußen, sondern es ist ein strukturelles Problem. Genauso wie Rassismus, Sexismus, Homophobie und der ganze Quatsch. So. Und es braucht strukturelle Lösungsansätze. Und deswegen, wenn du dir anguckst, wer für den Klima verantwortlich sind, dann sind es die 100 größten Firmen wahrscheinlich zu 90%. Jo, dann bitte kriegt euren Scheiß geschissen. Also so, der nimmt die in die Verantwortung, die das machen, die kurzfristige Lösungsansätze offerieren. Das sind ja gar keine Lösungsansätze. Die kurzfristigen Profit für Stakeholder über eine langfristige Gesundung unseres Planeten setzen. So, das ist ja, ist absurd, weißt du, jedes Projekt dieser Welt hat eine wirtschaftliche Kalkulation. Wo ist die Öko-Kalkulation? Ja, wo ist der Sustainable Chief Officer? Ja, du hast überall einen Managing Director, also einen Chief Executive Officer, du hast so, aber der Sustainable oder Gemeinwohlbilanz und so weiter. Das ist, ich glaube, wir sollten radikalere Schritte machen. Wir müssen umdenken, die Unternehmen, die irgendwas produzieren müssen, CO2 ausgleichen, müssen einen soziopolitischen Mehrwert, Gemeinwohl. Ich meine, wir haben Firmen, die in Deutschland keine Steuern zahlen. Worüber reden wir eigentlich? Also weißt du, da denke ich so, hey, ihr habt und dann zahlt ihr Dividende aus, kassiert Kurzarbeit und so weiter. Also weißt du, das sind so Absurditäten, wo ich so denke, hey, was? Das really, are we talking about that? So, da sind einfach so viele Fehler im System und die, das sind ja auch alles Papas. Also so, da bin ich mir ziemlich sicher, dass, ich meine, ich habe jetzt hier ganz klar Mercedes angesprochen auch. Mercedes, das sind ja auch in der Führungsriege Papas. Was ist los mit euch?
Gehen wir mal so weiter, die Frage, oder? Vielleicht kriegen wir eine Antwort.
Ja, bitte. Also das finde ich wirklich absurd. Dass wir immer wieder da, weißt du, und dann wird der Individuelle so, ja, der Konsument ist in der Verantwortung. Was, Konsument, Alter? Es darf doch gar nicht die asoziale Konsumalternative geben. Warum ist nicht, gehst du in den Supermarkt und alles hat einen soziopolitischen Mehrwert? Das wäre der Supermarkt, den ich aufmachen würde. ist eigentlich eine geile Idee. Du machst einen Supermarkt auf und es gibt nur soziopolitische Mehrwertprodukte. Und am Anfang hast du halt fast keine. Also weißt du, du hast, ich packe jetzt einfach mal das Vivo Knackwasser und das Goldheimer Klopapier da rein. Dann hast du das Scherwasser und Scher hat, glaube ich, jetzt auch ein Klopapier. Dann hast du die Seife. Dann hast du, also hier Stop the Water While Using Me. Dann hast du diese New Company und so weiter. Und dann packst du einfach alle Produkte, die irgend so politischen Mehrwert haben. Das ist eigentlich ein mega Case, eigentlich für irgendeinen Werbeblablabla. Und zeigst damit, wie wenig es eigentlich gibt, ja, und zeigst über den Zeitstrahl, wie es sich langsam füllen wird, weil es wird passieren. So, und ich meine, das ist ja auch absurd, wenn man sich das anguckt. Ich meine, wir alle waren schon mal Cereal, also Müsli kaufen. So, wenn du vor dem Cerealienregal stehst, dann denkst du ja, du hast eine Auswahl, ja, aber du hast gar keine Auswahl. Es sind überall die gleiche Quatsch drin. Es sind am Ende drei Firmen. Und mal hast du Zucker, mal hast du keinen Zucker, mal hast du den Geschmack und den. That's it. Das ist deine Auswahl. Das heißt, auch da muss man ganz klar sagen, sind wir komplett durchmanipuliert worden von der Werbewelt, dass wir das Gefühl haben, wir hätten eine große Auswahl. Haben wir aber nicht. Und im VW steckt auch der Porsche-Motor oder andersrum.
Das Feuer, was du gerade zeigst und hast, ist das das, was du deinen Kindern mit auf den Weg geben willst für ihre Zukunft?
Some call it fire, some call it ADHS. Also das ist immer ich meine,
das ist natürlich. Oder ja. Lass mich das so formulieren. Mach keine geschlossene Frage draus, mach eine offene Frage draus. Was würdest du denen gerne mitgeben? Also ich meine, du beschäftigst dich ja jetzt gerade, ne? Ihr werdet ja jetzt zum zweiten Mal Eltern. Du vertrittst einen gewissen Idealismus, beziehungsweise du hast deinen Idealismus und deine Vorstellung. Und wir alle geben ja irgendwas mit, mal die einen unbewusst, weil sie sich nicht wirklich offensichtlich damit beschäftigen. Und ich würde behaupten, wir sind reflektiert genug. Wir wissen, dass wir und was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben wollen für die Zukunft?
Ey, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ich finde schon sehr wichtig, dass am Ende die Kleine und der Kleine dann toll gesund auf die Welt kommt, für irgendwas brennen und irgendwas feiern und sich einfach bewusst darüber sind, dass es ein Geschenk ist, dieses Leben zu haben in der Form, in der sie es haben, dass es einfach sehr, sehr privilegiert ist. Ein entspanntes Leben haben, ohne auch zu viel moralischen Druck, nur weil der Papa da jetzt irgendwie das als Berufung gefunden hat. Das ist ja auch vollkommen, wahrscheinlich muss sie als Revolution gegenüber ihrem Papa irgendwie so Börsen, Devisenhandel auf Ostafrika machen, dass irgendwelche Hungersnöte da entstehen, was passiert weltweit. Irgend sowas müsste sie ja quasi als Revolution machen. Also, ey, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich will da viel, sie soll sich ausprobieren, soll eine geile Zeit haben. So frei sein. Also.
Okay. Frei sein. Und vielleicht nochmal als abschließende Frage, jetzt mal ein bisschen breiter gefasst, wie ist denn deine Vision einer Gesellschaft? Also jetzt nicht nur auf deine Tochter, obwohl die ja stellvertretend für die nächste Generation ja steht, sozusagen, aber gibt es da darüber eine Vision für dich und hat die vielleicht auch eine gewisse Elternperspektive, also dass du vielleicht sagst, so das ist meine Vision für alle Eltern in einer zukünftigen Gesellschaft. Oder würdest du das losgelöst von Kind oder Nicht-Kind sehen?
Es gibt im Buddhismus diesen schönen Satz zum Besten aller Wesen. Ich glaube, dass einfach dieser kategorische Imperativ, eigentlich wissen wir alles, einfach so handeln, dass es keinem schadet und eher Nutzen hat. Oder einfach den Platz, den man vorfindet, schöner zu hinterlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Also das klingt so klein, aber es wäre so groß, wenn wir das alle machen würden. Also so, das weiß jeder, der jeden Tag die Küche aufräumt, zu Hause oder das Familienzimmer oder so einfach. Wie geil wäre das, wenn das einfach jeder immer einfach den Platz schöner hinterlassen würde als er. So. Und das auf die Gesellschaft bezogen wäre natürlich auch so. Und aufhören mit diesem ganzen Geld-Hinterher-Rennerei, weil Bullshit. Also so ist eine Ressource, ist ja auch eine der absurdesten Ressourcen. Also Gold, So, diese irgendein Schwermetall, das hätte auch Kupfer sein können oder irgendwas anderes. Und das wird diesen Wert. Bitcoins wird noch geiler, absurder, versteht gar keiner mehr. Also ein paar, doch, wir arbeiten auch an verschiedensten Donation, Krypto, bla bla bla, Actions und so. Aber CO2-mäßig natürlich eine Vollkatastrophe. Noch. Hoffentlich wird sich das ändern. Ja. War das eine Antwort auf deine offene
Frage? Ich glaube, das könnten wir noch eine Stunde lang drüber sprechen, oder? Aber ich finde es so, ist total in Ordnung für einen Anfang. Wir laden dich einfach nochmal ein.
Okay. Ich hab noch eine letzte Frage, ist sei Markus. Marco hat noch eine allerletzte Visionsfrage oder sowas.
Wir sind durch mit dem Thema Vision. Man muss auch irgendwann mal machen.
Genau. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, wir haben eine Spotify-Playlist auf Spotify natürlich, auf der wir von Folge zu Folge immer neue Songs draufpacken. Und das ist sozusagen die Wünsch dir was Kiste für den Gesprächspartner. Demnach up to you. Hast du ein Favorite-Lied, was wir draufsetzen sollen?
Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
Geil.
Ich glaube, es gerade im Elternteil, ey, man macht sich so viel Stress und ey, es ist alles nicht so relevant. Also wirklich, wenn es jetzt keine gesundheitliche Komponente hat oder so, und was man sich alles stresst und so weiter, dreimal durchatmen, einmal Don't Worry, Be Happy hören, versuchen zu tanzen mit dem Kind und so den Druck rausnehmen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die viel zu viel Druck hat. Ich merke es bei mir selber, ne? Ey, wie viel Druck da wegen irgendeinem Schwachsinn auf meinem Kopf ist. Und irgendwann wird der Druck ja entlädt sich ja quasi. Und er entlädt sich dann oft, wenn wir nicht die Ventile dafür haben, wie Sport oder Freunde oder was auch immer jedem da zu Ventilen hilft oder als Ventil hilft, dann entlädt er sich halt sehr oft auch im Familienkontext. Und ich glaube, das sich einfach zu bewusst zu machen und zu sagen, ey, warte mal, dieser ganze Druck muss nicht sein. Und wenn ich den Druck habe, dann wie kriege ich den los, damit ich halt meiner Familie diesen Druck nicht einfach übergebe. Das würde ich auch gern für mich machen.
Cool. Also das Lied habe ich auch, höre ich viel zu selten, aber jetzt werde ich es bald wieder regelmäßig hören, weil wir es auf unsere Spotify Echte Papas Playlist packen, oder? Ist so gut wie drauf, Flo, ne? Ja. Du bist ja unser Playlist-Beauftragter. Die kann man bei Spotify übrigens abonnieren, genauso wie diesen Podcast selbst. Und am besten bewertet ihr ihn noch, wenn ihr mögt, wenn wir gut waren. Oder wenn ihr eine ganz spezielle Frage habt, heute an Micha oder zu diesem Podcast, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Das ist, Flo, dein Einsatz. Du kennst immer unsere E-Mail-Adresse.
Stimmt. Ja, genau. Das ist immer noch podcast@echtepapas.de. Da könnt ihr uns ganz viel Kritik und Witze und überhaupt schicken und einfach mal sagen, was ihr wollt oder vielleicht auch neue Themen vorschlagen. Wenn ihr Micha nochmal als Gesprächspartner haben möchtet oder was weiß genau, ich, Micha, dann
du merkst,
gerne.
Wir sind gerade im Werbeblock angelangt. Mit dem Echte Papas Werbeblock sind wir durch. Viva con Aqua muss man wahrscheinlich nicht mehr viel Werbung machen, oder? Gibt es irgendwas, wo wir ja unsere Hörer jetzt noch darauf aufmerksam machen müssen?
Viva con Aqua ist für mich keine Werbung, es ist soziales Engagement und ich glaube auch der Echte Papas Podcast hat eher einen soziopolitischen Mehrwert, als dass ihr damit richtig reich werdet, und ich finde, das ist so ein bisschen auch, wo man Werbung nochmal anders verstehen oder auch besetzen muss, weil ich glaube, Werbung hat vor allem dazu gedient, Produkte zu verkaufen, die eigentlich gar keinen Sinn machen, die besser aussehen zu lassen, deswegen, und Echte Papas sieht schon ganz gut aus, kann ich dir sagen, wir haben ja ein wie heißt das, Videocall, das ist schon ganz okay hier, und deswegen,
ja. Super, ja. Dann vielen Dank, schön, dass du da warst, schön, dass wir sprechen konnten und vor allen Dingen viel Glück und viel Spaß und überhaupt toi 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 für die Zukunft, dass alles gut geht, dass gesund bleibt.
Und für die Vierer-Zukunft meinst du, ne Flo, oder?
Für die Vierer, genau, für die Vierer meine ich ja genau, für die Vierer-Zukunft.
Danke, und so als kleiner Ding, es gibt geile Künstler, ich weiß nicht, ob ihr schon viele Künstler hattet, die Papas sind. Mir fällt Bobby Serrano ein, der hustelt auch immer ganz gut. Ist ein guter Künstler, den ich euch so ans Herzen schlagen kann. Oder auch Marvin Willoughby, Basketballpräsident von Hamburg Towers, geiler Papa. Also da gibt es ein paar, wenn ein, zwei Intros kann ich bestimmt machen, also hier als Gesprächspartner.
Super, gerne. auf jeden Fall. Dann komme ich da auf jeden Fall nochmal auf dich zurück.
Voll gerne.
Danke, Micha.
Vielen Dank.
Ich wünsche alles Gute.